Ja, ich danke für die Einladung, ich danke für die einführenden Worte. Du hast eben schon gesagt, Dedo Mörtel hat eben schon gesagt, dass die Guidelines sich doch sehr diesmal sehr betont haben, diese Komorbiditäten. Und es fallen einem immer eins oder zwei ein, wenn man hier eine Auswahl hat und das sind eigentlich noch nicht alle, so sieht man, dass es sehr schnell sehr unübersichtlich wird, was alles mit der Herzinsuffizienz zusammenhängt und wir eigentlich mit Patienten arbeiten, die nicht 30 Jahre sind und nach einer Myokarditis sind. Mit denen arbeiten wir auch. Das sind aber nicht die typischen Patienten. Der typische Patient ist der 80-jährige Patient, der hier nicht mit einem dieser Erkrankungen, sondern mit vielen diesen Erkrankungen parallel zu tun hat. Und wir müssen darauf doch regelmäßig Bedacht nehmen. Komorbiditäten heißt eigentlich nur, dass sie gleichzeitig bestehen. Wir müssen sie aber auch in gewisser Weise in einen pathophysiologischen Zusammenhang stellen. Und da trennen wir verschiedene Formen. Einmal diejenigen, die pathophysiologisch völlig unabhängig sind. Das heißt, wir haben einfach ein altes Patientenkollektiv und die haben automatisch viele Krankheiten. Es gibt aber auch manche Komorbiditäten, die einen pathophysiologischen Kontext haben und dann einen großen Grauzonenbereich, wobei wir hier eigentlich auch noch ein bisschen im Dunkeln tappen. Wir sehen viele Korrelationen, viele Überschneidungen, aber man kann sich dort auch sehr täuschen. Es gibt ein schönes Beispiel, es ist interessant, nicht aus der Herzinsuffizienz, zum Beispiel aus dem Diabetes, wo wir wissen, der Diabetes ist sehr stark assoziiert mit der HFpEF, von der wir eben gehört haben, diastolischen Herzinsuffizienz. Es gibt jetzt große Untersuchungen an asiatischen Kollektiven, die 60% der Diabetiker ausmachen und dort ist gerade ein ganz, auch mit dem Entwicklungsstatus, eine extreme Zunahme an Diabetikern. Diese Diabetiker sind wesentlich jünger, die sind 30, 40 Jahre und nicht wie bei uns 60, 70 Jahre alt und plötzlich haben sie dort, die haben keine diastolische Herzinsuffizienz. Und die Kollegen, die das untersuchen, reden von einer sogenannten Desynchronisierung. Die Frage ist, ob wir den Kontext Diabetes, HFpEF nicht überschätzen, weil einfach beide Erkrankungen im gleichen Lebensalter vorkommen und wir eben hier auch parallele Narrative schaffen, so ähnlich wie bei Linkschenkelblock und Asynchronie. Und wir glauben, wir müssen jetzt den Diabetes behandeln und behandeln gleichzeitig den HFpEF. Genauso haben wir hier viele Probleme mit den Komorbiditäten. Ich möchte sie ein bisschen nur durchführen durch die wichtigsten Formen und wirklich mich auf das reduzieren, was die Guidelines momentan dazu sagen. Es ist ein ganz offenes Feld und es sind jetzt auch ganz frisch ganz viel, extrem viele Arbeitsgruppen von der Herzinsuffizienzgesellschaft, der Europäischen Gesellschaft gegründet worden, um hier wesentlich mehr in die Tiefe gehen zu können. Die Probleme bei Komorbiditäten sind einmal diagnostische Schwierigkeiten, die Differentialdiagnose, zum Beispiel COPD bei Dyspnoe oder Adipositas. Sie bedingen teilweise eine Verschlechterung der Prognose, wie zum Beispiel die Nierenerkrankungen oder der Diabetes. Das ist einfach statistisch erwiesen. Möglicherweise, ob das pathophysiologisch zusammenhängt, ist nicht immer ganz klar. Wir haben vor allem, was ganz entscheidend ist, wesentlich weniger Evidenz bezüglich der Wirksamkeit unserer Herzinsuffizienztherapien. Viele Patienten werden ausgeschlossen, klassischerweise Patienten zum Beispiel mit einer Niereninsuffizienz, höhergradigen Niereninsuffizienz. Deswegen wissen wir dort von der Evidenz her extrem wenig. Teilweise limitieren sie auch die Anwendbarkeit der Herzinsuffizienztherapie. Hier wieder als Beispiel die Nierenfunktionsstörungen. Und die Therapie der Komorbiditäten können auch die Prognose der Herzinsuffizienz negativ beeinflussen. Das heißt, was behandle ich? Hier muss ich beginnen abzuwägen. Konzentriere ich mich mehr auf die Erkrankung A oder konzentriere ich mich mehr auf die Erkrankung B? Das heißt, das ist wirklich ein extrem schwieriges Feld, dem wir uns hier auseinandersetzen. Fangen wir einmal mit der KHK an. Es war bisher so, dass man immer gesagt hat, 50% der Herzinsuffizienten haben eine KHK. Wenn jemand diagnostiziert wird mit Herzinsuffizienz, bekommt er per se gleich einmal eine Koronarangiografie. Wir könnten ja etwas finden. Man hat auch daraus gelernt, man hat immer was gefunden. Grenzwertstenosen, die sind dann dilatiert worden, es hat nichts gebracht. Aber wir haben die Interventionsproblematiken. Und deswegen ist es völlig klar, keine Koronarangiografie bei asymptomatischen Patienten. Ein herzinsuffizienter Patient wird bezüglich KHK genauso behandelt wie ein nicht herzinsuffizienter Patient. Übertreiben Sie es nicht mit der Diagnostik, fangen Sie auch nicht an mit Sintigraphien. Hier gibt es viele falsch positive Befunde, weil es hier sehr inhomogene Bilder gibt, die nicht klar zuordnenbar sind und jeder Patient landet dann eh gleich wieder bei der Koronarangiografie. Und dann gibt es hier noch ganz wenige K-Werts, auf die man aufpassen sollte in der Herzinsuffizienz. Das sind Kombinationen von Ivabadine, Nicorandil oder Ranozalin. Also zwei von diesen sollte man nicht kombinieren, weil es einfach keine Sicherheitsdaten gibt. Vielleicht wirkt es gibt keine Daten. Deswegen vorsichtig, und in der KHK sind diese Effekte ja hier auch nicht so belegt, dass wir sagen, das sind die Eckpunkte in der KHK. Nicorandil und Nitrate haben keinen additiven Benefit, also hier ist es nicht so, dass wir nicht glauben, dass es sicher ist, sondern dass wir einfach keinen additiven Benefit haben und ein Medikament weniger ist einfach ein Medikament weniger, und Diltiazem und Verapamil sind in der Herzinsuffizienz kontraindiziert, also bei der KHK sollte man dort vorsichtig sein. Kommen wir zur Adipositas. Hier gilt das Adipositas-Paradox in der Herzinsuffizienz. Manche sagen, the fatter the better. Es ist prinzipiell ein gutes prognostisches Zeichen. Ja, bitte, und das sagen auch ganz klar die Guidelines, man sollte keine Gewichtsreduktion bei einem Body-Mass-Index bis 35 anstreben. Es sei denn, er hat irgendeinen anderen Grund, weshalb wir es anstreben sollten, aber empfehlen Sie keine Gewichtsreduktion. Es ist eindeutig, und da gibt es in der Zwischenzeit extrem viele Daten, die Sie eigentlich auch von der über die Herzinsuffizienz hinaus zu allen kardialen Erkrankungen erstrecken. Ein Patient, der gut im Speck ist, hat eine bessere Prognose. Wir wissen nicht, ob Sie sich damit verschlechtern, wenn Sie es abnehmen lassen, nur es gibt keinen Grund. Sie zerstören nur seine Compliance. Er hat andere Gründe, auf die er mehr achten sollte, als auf seinen Body Mass Index. Bei dem Body Mass Index über 35 sollte nur eine Gewichtsreduktion angestrebt werden, wenn man damit die Symptome und die Belastungsfähigkeit wirklich verbessern kann. Das heißt, auch dann ergibt sich hier keine Indikation dazu, eine Gewichtsreduktion anzustreben. Wir sehen, dass die Kurven letztendlich, ein Patient mit einem Normalgewicht hat eine schlechtere Prognose als ein Patient mit einem hohen Body Mass Index, und das geht irgendwann bei 40, 45 Body Mass Index, geht dann, werden die Kurven wieder gleicher. Also bitte keine Gewichtsreduktion. Das Umgekehrte, nur die Kachexie, die natürlich ein großes Problem darstellt, die ist relativ klar definiert, allerdings unterliegt das nicht irgendwelchen Daten, sondern sie ist einmal evidence-based definiert worden. Wir sind uns nicht sicher, ob das eine gute Definition ist. Sie ist definiert durch einen mehr als 6%igen ungewollten Gewichtsverlust im letzten Jahr. Ungewollt heißt auch nicht aufgrund von Diuretika, Abusus oder sonst was. Es hat eindeutig eine schlechte Prognose. Es ist wichtig, dass wir hier differenzialdiagnostisch natürlich abklären. Hängt das, ist das eine Kachexie, die mit der Herzinsuffizienz zusammenhängt, oder hat das möglicherweise andere Gründe? Herzinsuffizienz ist eine Erkrankung des älteren Lebensalters. Es kann auch durchaus sein, dass die Patienten einfach nicht mehr so mobil sind und sich nicht mehr selbst versorgen können. Also es gibt mehrere Gründe, weshalb der Patient abnimmt. Das sollte abgeklärt werden, und wichtig ist, alle Therapieoptionen bezüglich einer Gewichtszunahme sind hinsichtlich Wirksamkeit und Sicherheit nicht überprüft worden bisher. Es gab Ansätze, teilweise sind die Patienten sogar parenteral ernährt worden, man hat von den Ergebnissen nichts gehört, leider, weil wir deswegen auch hinsichtlich Sicherheit nichts wissen. Hinsichtlich Wirksamkeit ist wahrscheinlich nichts herausgekommen, sonst hätten wir das längst im New England gelesen. Das heißt, hier sollten wir aufpassen und genau abklären, ob wir hier nicht irgendwelche Möglichkeiten haben, das heißt, die Kachexie nicht HI-Herzinsuffizienzabhängig ist. Eigentlich war das nur in Parenthese, weil von der Adipositas wollte ich zum Diabetes überleiten. Diabetes wäre jetzt allein ein Thema, könnten wir uns bis Mitternacht unterhalten. Tritt auch immer mehr in den Fokus genau der Zusammenhang zwischen Diabetes und Herzinsuffizienz. Man kann hier von, in gewisser Weise von unseligen Zwillingen sprechen. Es macht der Diabetes macht eine Herzinsuffizienz und die Herzinsuffizienz per se macht einen Diabetes. Praktisch jeder herzinsuffiziente Patient hat zumindest eine pathologische Glukoseintoleranz, sodass man eigentlich fast von einem kardiogenen Diabetes dort sprechen kann, etwas, was überhaupt noch nicht untersucht ist. Wir kennen es auch von der KHK und wissen eigentlich beim Diabetes, dass diejenigen Patienten, die eine KHK und ein Diabetes haben, die KHK oder die kardiale Erkrankung eher sogar vorm Diabetes auftritt. Nicht, weil es so früh auftritt, beziehungsweise die Veränderungen so früh auftreten, sondern weil die kardiale Erkrankung per se einen Diabetes macht. Das ist wichtig. Das ist insofern auch wichtig, als er auch über die kardiale Therapie der Diabetes beeinflusst werden kann. Wir sehen das immer wieder. Der Patient, der sich wirklich deutlich stabilisiert, können wir plötzlich beginnen, die Diabetes-Medikamente zu reduzieren. Wir wissen auch, dass diese Kombination die Prognose verschlechtert. Wissen aber aus dem Zusammenhang auch nicht ganz genau, aus dem, was ich vorher gesagt habe, ist es so, dass es eigentlich letztendlich ein Abbild der schwereren Herzinsuffizienz ist, dass der Diabetes schlechter eingestellt ist. Wir wissen nur, dass wir hier eine Koinzidenz zumindest haben. Und ganz wichtig, wir haben bis heute keine Daten, ob die Blutzuckersenkung per se etwas an der Prognose verbessert. Das betrifft nicht nur die Herzinsuffizienz, das betrifft genauso die KHK. Bis vor kurzem war es noch völlig klar, da ist man geschlagen worden, wenn es hieß, natürlich Blutzuckersenkung verbessert das kardiale Profil, wissen wir nicht. Wir haben jetzt erste Daten einmal dazu. Und prinzipiell wird empfohlen von den Guidelines, eine eher moderate Blutzuckersenkung anzustreben und nicht hier aggressiv Richtung HbA1c von 6 zu gehen, sondern 7 bis 8 ist sicher besser als hier zu hypoglykämisch zu werden, weil die Normoglykämie erkaufen wir oft mit uns mit Hypoglykämie. Wichtig in dem Zusammenhang ist natürlich die Diabetestherapie. Das ist ganz wichtig, wie behandle ich sie, weil es hier auch viele Lerneffekte in den letzten 20 Jahren gab. Metformin, wissen wir, ist die Therapie der Wahl beim Diabetes. Bis vor kurzem war sie allerdings in der Herzinsuffizienz kontraindiziert, genauso wie bei der Niereninsuffizienz. Man hat auf der anderen Seite gesehen, dass besonders die Herzinsuffizienten davon profitieren. Es gab nie welche gute Daten und weil die Daten so schlecht waren hinsichtlich der Kontraindikation bei Herzinsuffizienz, ist diese nunmehr gefallen. Das heißt, Metformin ist auch die Therapie der Wahl bei Herzinsuffizienz. Das ist wichtig, dass das in den Guidelines erwähnt worden ist. Auch wenn Metformin alt ist und wir damals schlechtere Daten hatten, es zieht sich durch alle Datensätze eigentlich durch, dass Metformin ein exzellentes Medikament ist und First-Line-Medikament sein sollte. Und während wir außerdem Metformin bisher gar nichts hatten, nur andere Medikamente, wo man den Eindruck hat, sie sind schlecht in der Herzinsuffizienz, hat sich in der letzten Zeit einiges an Daten ergeben, genau deswegen, weil man gelernt hat, blutzuckersenkende Medikamente können das kardiovaskuläre Risiko erhöhen. Das waren die Glitazone, die zu dramatischen Effekten geführt haben. Deswegen hat die EMA und die FDA nun Studien verpflichtend eingeführt mit kardiovaskulären Sicherheitsstudien, damit es hier keine erhöhte Sterblichkeit gibt. Hier hat sich aber herausgestellt, dass es auch einzelne Medikamente, neue Medikamente durchaus auch hilfreich sind. Hier ging voran das Empagliflozin, das, wo man zeigen konnte, dass die Herzinsuffizienz-Hospitalisation reduziert werden konnte, und zwar bei Patienten mit und ohne Herzinsuffizienz, das heißt unabhängig davon. Das ist das, es ist zwar der Effekt nicht so dramatisch, er ist im Jahr ist ungefähr 0,6% absolute Prozent, nicht relative Prozent, absolute Prozent Verringerung am Risiko, aber wir können hier sicher sagen, dass es zumindest einmal sicher ist und wenn sie genauso angewendet werden, wie es die Einschlusskriterien der Studien waren, haben wir hier einen Benefit und deswegen haben erstmals die Guidelines auch Empagliflozin direkt empfohlen als First-Line-Therapie nach Metformin als zweite Therapie in der Herzinsuffizienz. Dann haben wir die GLP-1-Agonisten. Hier haben wir leider nur limitierte Daten für Patienten mit Herzinsuffizienz. Sie reduzieren zwar auch das Herzinsuffizienzrisiko, aber in einem gemischten Kollektiv, also Patienten auch in vielen Patienten ohne Herzinsuffizienz. Wie es direkt dort reagiert, wissen wir nicht. Bei den DDP4-Inhibitoren muss man ein bisschen vorsichtig sein. Hier ist es so, dass auf der einen Seite für das Axagliptin kein Unterschied bei Herzinsuffizienz- und Nicht-Herzinsuffizienz-Patienten bezüglich Herzinsuffizienz-Outcome besteht. Allerdings zeigt sich durchwegs ein Trend bei den Patienten, zumindest teilweise Signifikanz, teilweise ein Trend für eine erhöhte Herzinsuffizienz-Hospitalisation. Hier wissen wir aber auch nicht, ob herzinsuffiziente Patienten hier stärker betroffen sind oder weniger betroffen sind oder ob es wurscht ist. Das heißt, das sind die zwei Medikamente, auf die wir uns heute konzentrieren sollten bei der Herzinsuffizienz. Und dann gibt es die sogenannten No-Gos oder relativen No-Gos. Glitazone, die zu Flüssigkeitsretentionen führen, deswegen eigentlich kontraindiziert sind in der Herzinsuffizienz, zumindest in der schweren Herzinsuffizienz. Sie machen keine Herzinsuffizienz, wie man früher dachte, sondern sie machen reine Flüssigkeitsretention. Das gleiche gilt für Insulin, das heißt, hohe Dosen von Insulin muss man sehr vorsichtig sein. Abgesehen davon, dass das Insulin auch in der Lage ist, die Beta-Blocker-Wirkung zu inhibieren. Also hier bei hohen Dosen muss man sehr aufpassen und bei den Sulfonylharnstoffen wissen wir es eigentlich nicht ganz genau, aber nachdem wir hier andere Medikamente haben, von denen die Effektivität gezeigt worden ist, sollte man sich eher auf die konzentrieren. Wichtiges Thema ist die Hyperlipidämie. Wir leben in einer Gesellschaft, wo eben wir gerne und gut essen. Deswegen sind die auch Statine sehr weit verbreitet und man ist davon ausgegangen, natürlich bei der Herzinsuffizienz auch. Was aber immer verschwiegen worden ist, dass herzinsuffiziente Patienten in allen Studien ausgeschlossen waren, in diesen ganzen großen Statinstudien, sodass wir letztendlich überhaupt keine Evidenz hatten, außer vereinzelte Patienten, die sich aus Versehen hineingemogelt haben, dass man hinterher drauf gekommen ist, die hatten doch eine Herzinsuffizienz. Die hat man retrospektiv ausgewertet, dann hat man einen Benefit gesehen und deswegen wurden dann Studien durchgeführt an Patienten mit der ischämischen Kardiomyopathie auf der einen Seite, also KHK und Herzinsuffizienz und andere ohne KHK und nur Herzinsuffizienz. Und alle diese Studien sind negativ Quartmortalität ausgegangen. Man hat einen Hinweis, dass man die Hospitalisation möglicherweise reduzieren kann damit, aber das gilt auch genauso für Patienten mit KHK und Herzinsuffizienz. Liegt wahrscheinlich daran, dass das Risiko, das ich minimiere mit der Statintherapie, von dem Risiko, das ich in der Herzinsuffizienz habe, statistisch quasi aufgefressen wird. Es gibt deswegen primär keine Empfehlung zur Gabe von Statinen bei Herzinsuffizienz, wurscht, ob eine KHK hat oder nicht. Das heißt nicht, dass man es nicht geben sollte, sondern sich individuell überlegen sollte. Ein Patient mit einer KHK und instabilen Plaques ist natürlich etwas anderes. Hier sollte man dran denken, exzessive Cholesterine sollte man sich auch überlegen. Nur es sollte eher die Individualentscheidung sein, ihm ein Statin dazuzugeben, als ein Reflex. Wichtig ist auch, dass eben die meisten Patienten mit einer schweren Herzinsuffizienz meistens niedrige Cholesterinwerte haben, im Sinne einer beginnenden Kachexie-Leberfunktionsstörung. Das heißt, meistens haben diese Patienten sogar ein LDL-Cholesterin von 70, 60, laufen oft zusätzlich mit den Statinen. Hier sollte man überlegen, sowieso, wenn er sie irgendwann bekommen hat, sie wieder abzusetzen, weil dann steigen die Statine auch nicht wesentlich an und wir haben wieder ein Medikament gespart, was relativ wichtig ist. Was sagen die Guidelines zu Klappenerkrankungen? Ich möchte mich hier auf die sekundäre Mitralinsuffizienz beschränken, deswegen, weil das momentan ein großes Thema ist, nachdem es hier jetzt auch die interventionelle Möglichkeit gibt, diese zu korrigieren. Erst der chirurgische Eingriff, Sie sagen hier, er kann überlegt werden bei einer ischämischen Kardiomyopathie, wenn die Koronarien sowieso saniert werden, sprich wenn ich den Brustkorb aufmache, dann kann ich mir überlegen, gleich einmal die Mitralklappe mitzumachen. Es gibt aber diesbezüglich chirurgisch gesehen keinerlei randomisiert kontrollierte Trials. Man denkt sich einfach, das Risiko ist nicht höher, also probiere ich es, nutzt es nichts, schadet nichts. Ich würde sagen, man soll sehr vorsichtig sein und die guten Klappenchirurgen haben das auch im Wesentlichen wieder verlassen. Und hier wird bei einer nicht-ischämischen Kardiomyopathie eher abgeraten. Im interventionellen Mitralclipsing ist es so, dort ist es ja nicht so, dass ich ihn parallel bypasse. Entschuldigung, hier nehmen schon langsam die Rechtschreibfehler zu, aber ich bin ja Arzt, ja, und nicht Germanist. Ja. Beim interventionellen Ansatz ist es so, dass bei einer mittel- bis höhergradigen MI ein Clipsing überlegt werden kann, wenn keine chirurgische Sanierung möglich ist, wird für mich per se heißen, dass eigentlich das auch für das Mitral Clipsing gilt, also eher ischämische, aber auch hier gibt es keine randomisiert kontrollierten Trials, es gibt Register, wir müssen uns darüber im Klaren sein, wir haben bis heute keine Daten, das heißt, man sollte sich wirklich individuell überlegen, man sieht, dass es ihnen durchaus subjektiv besser geht, wir wissen nicht, was die idealen Patienten sind, das heißt, hier sind auch die Richtlinien vorläufig noch sehr zurückhaltend. Die Anämie ist mit einem erhöhten Risiko in der Herzinsuffizienz assoziiert. Man ist lang davon ausgegangen, das ist pathophysiologisch. Auch hier hat man eine Geschichte gefunden, weshalb das so sein könnte. Letztendlich konnte man aber ganz klar zeigen, dass mit einer Verbesserung des Blutbildes, indem man Erepo gegeben hat, es zu keiner Verbesserung in harten Outcome-Daten geführt hat, ganz im Gegenteil, in sekundären Endpunkten erhöhte Schlaganfallrate, was wir ja wissen, dass solche ESAs gar nicht so ohne sind. Das heißt, die Anämie kann man sich einmal anschauen, man sieht, dass es mit einer schwereren Herzinsuffizienz einhergeht, aber das Erhöhen des Blutbildes bringt einmal nichts. Es waren dort in den Anämiestudien am Anfang waren sehr vielversprechend, weil man hat die ESAs gegeben, hat gespritzt und hat es wie in der Nephrologie gemacht, hat natürlich Eisen substituiert, weil das neue Blutbild braucht Eisen und dann ist man letztendlich drauf gekommen, dass es eher der Eisenmangel war und das, was man in den Vorstudien gesehen hat, war das Eisen, was man nebenher gespritzt hat und gewirkt hat und die ESAs eigentlich nicht. Und das hat dazu geführt, zu mehreren Studien geführt, die zeigen konnte, dass die Klinik und die Leistungsfähigkeit verbessert wird, wenn ein Eisenmangel besteht, wobei wir hier nicht die klassische Definition des Eisenmangels haben, das sind ganz andere Werte, das hängt damit zusammen, dass über den proinflammatorischen Prozess, den wir in der Herzinsuffizienz haben, Ferritin per se höher reguliert ist, wir andere Normwerte haben und deswegen gibt es hier diesen Grenzwert von 100, auf den ich mich persönlich beschränken würde, das ist Zeichen des absoluten Eisenmangels, das ist Ausdruck des funktionellen Eisenmangels. Ich bin mir nicht ganz sicher, die Studien haben beides kombiniert, ich bin mir nicht sicher, wie man mit Eisensubstitution einen funktionellen Mangel behandeln soll und hier gibt es auch in der Zwischenzeit viel Diskussion, das heißt bei absolutem Eisenmangel sollte man es durchaus überlegen, hier eine IV-Eisensubstitution zu geben. Man kann es oral probieren, es ist nur so, aufgrund von Resorptionsstörungen wird es meistens nicht aufgenommen und da gibt es auch recht schöne Daten, dass das nicht so gut hilft. Heißt nicht, dass man es nicht probieren kann, zumeist wird man nur mit einer IV-Eisensubstitution sein Auslangen finden. Wichtiges Thema ist die Nierendysfunktion, die uns immer begleitet. Hier haben wir, ist es ähnlich wie beim Diabetes, der Herzinsuffizienz macht eine Nierendysfunktion. Es ist aber auch umgekehrt, dass auch das Nierenversagen eine Herzinsuffizienz macht. Das heißt, die sind in irgendeiner Form aneinander gekettet. Es gibt da diese schönen Konzepte vom kardiorenalen und renokardialen Syndrom, aber das klingt auch mehr plakativ, als dass wir damit arbeiten können. Es ist wichtig zu wissen, dass eine progrediente Verschlechterung der Nierenfunktion oft Abbild der Schwere der Herzinsuffizienz ist. Das heißt, wir sollten uns auch nicht fürchten, die Therapie zu geben bei Patienten mit einer schlechteren Nierenfunktion, weil wir sind durchaus in der Lage, wenn wir das frühzeitig abfangen, mit der Verbesserung der Herzleistung auch die Nierenfunktion zu stabilisieren. Also zu sagen, derjenige Patient hat eine schlechte Nierenfunktion, da traue ich mir nicht mehr so viel ACE-Hämmer zu geben oder ein MRA zu geben, Eplerenon oder Spironolactone. Das ist eigentlich der falsche Ansatz. Ich sollte es probieren. Ich muss natürlich hier die Nierenfunktion immer im Auge behalten. Das ist ganz wichtig. Wichtig ist auch zu wissen, schreiben die Guidelines extra, dass eine rasche Verschlechterung zumeist Abbild einer dritten Komponente ist. Das heißt, das ist nicht die Progredienz der Herzinsuffizienz und der Niereninsuffizienz, sondern dass wir möglicherweise etwas Drittes anderes getan haben. Hier muss man natürlich immer an den Volumenmangel bei älteren Patienten denken, an Antibiotika, die oft zu einer Verschlechterung der Nierenfunktion führen können. Und ganz, ganz wichtig, NSAIRs, die kontraindiziert sind in der Herzinsuffizienz. Hier führen wenige Tabletten bereits teilweise zu grauslichen Nierenversagen, die Gott sei Dank, wenn man sie schnell erkennt, auch wieder abfangen kann. Nur oft werden sie als solches übersehen. Das heißt, hier muss man immer aufpassen, wenn es sich rasch verschlechtert, wenn der in der Ambulanz oder in der Ordination mit einem Kreatinin von 1,5 kommt und er kommt zwei Monate später mit einem Kreatinin von 4, dann ist das nicht die Progredienz per se, sondern wir haben hier noch ein drittes Problem. Hypokaliämin und Hyperkaliämin sind wichtig, mit dem kämpfen wir auch immer. Prinzipiell die Hypokaliämie ist das Klassische in der Herzinsuffizienz. Wir haben einen sekundären Hyperaldosteronismus, das schwemmt uns das Kalium aus. Viele verschreiben ein Kalium zur Substitution, das greift aber nicht pathophysiologisch. Es wird dem Patienten in erster Linie einmal schlecht, wenn sie 10 Kaliumtabletten schlucken müssen. Das Kalium ist weiterhin unten. Therapie der Wahl sind natürlich die MRAs, die den pathophysiologischen Mechanismus des Hyperaldosteronismus blockieren sollen. Und das sieht man auch in den Studien, wo man sich immer vor den Hyperkaliämien fürchtet, dass rein numerisch die Hypokaliämien wesentlich häufiger sind. Die Hyperkaliämie wiederum, mit der wir eher in der terminalen Herzinsuffizienz kämpfen, ist Ausdruck eben der Niereninsuffizienz. Hier bekommen wir ein Problem, vor allem oft in Verbindung mit ACE-Hämmern und MRA, nachdem die auch alle haben, welche haben sollten. Und wie sollen wir damit umgehen? Was sagen zumindest die Guidelines dazu? Bei einem Kalium über 6 sollte man passagier pausieren, obwohl sie gleichzeitig sagen, dass eigentlich gar nicht so viele Ereignisse dokumentiert sind, auch bei einem hohen Kalium, wenn es kein sprunghafter Anstieg ist. Also man kann hier durchaus relativ großzügig sein. Das empfehlen die Guidelines. Wichtig ist, dass man anschließend mit den Medikamenten wieder beginnt und nicht sagt, der hat einen ACE-Hämmer gehabt, Kalium 6, ich setze ihn ab, dann hat er ein Kalium von 4 und ich traue mich nie wieder einen ACE-Hämmer zu geben. Das gleiche gilt für den MRA. Das heißt, hier durchaus wieder Neustart machen, weil das Problem der Herzinsuffizienz wesentlich relevanter ist als ein Kaliumspiegel von 6. Dann gibt es auch andere Therapieansätze, wo allerdings die Wirkung sehr fraglich ist. Es wird Salbutamol und IV-Insulinglucose empfohlen. Sie seien effektiv, es gibt aber nur kleine Studien. Bicarbonat wird als sehr fraglich gegeben. Ich muss sagen, Bicarbonat per se bei einem hohen Kalium habe ich auch nicht viele Erfolge. Handelt es sich aber, und das sehen wir häufig, um eine wirklich metabole Azidose, sehen wir hier sehr wohl mit einer oralen Natrium-Bicarbonat-Substitution eine sehr schöne Senkung der Kaliumspiegel wieder. Lungenerkrankungen noch ganz kurz. Du schaust auf die Uhr, ich kann noch weiterreden.
Ja? Ich habe nicht auf die Uhr
geschaut. Okay, wir haben Zeit, ich zumindest. Oder? Lungenerkrankungen ganz kurz. COPD-Asthma ist ein Thema, vor allem wegen der Beta-Blocker. Es ist ganz wichtig, darauf weisen die Guidelines hin und war jetzt auch eben gerade auf einem Kongress ist sehr schön gezeigt worden, dass die Diagnostik einer COPD nur im stabilen Zustand durchgeführt werden sollte. Wenn der Patient dekompensiert ist und keine Luft kriegt, ihm dort eine Lungenfunktion zu machen, um differenzialdiagnostisch abzuklären, hat er jetzt Herzinsuffizienz oder COPD, finden Sie völlig falsche Befunde und da gibt es schöne Untersuchungen, wenn man diese Patienten 2 Monate später sich anschaut, dann ist die Hälfte der Patienten hat plötzlich keine COPD mehr. Nichtsdestotrotz ist die COPD relativ häufig, gerade in der fortgeschrittenen Herzinsuffizienz, durchaus auch als pathophysiologische Folge und natürlich koinzident. Und ganz wichtig ist, die COPD ist keine Kontraindikation gegen einen Beta-Blocker. Ja, das heißt, geben Sie bitte den Beta-Blocker. Vor allem Beta-1-selektive Beta-Blocker sollten kein Problem sein und man sollte eher, wenn es zu Problemen kommt, die COPD-Therapie erweitern, als darauf zu verzichten, weil die Wirkung des Beta-Blockers die positive, jegliche negative Begleiteffekte mehr als ausgleicht. Beim Asthma ist es nicht so ganz klar, aber es sagen die Guidelines, es ist keine absolute Kontraindikation gegen einen Beta-Blocker sei. Man solle nur langsamer titrieren, schauen, wie der Patient individuell reagiert. Das ist neu. Vorher war man beim Asthma noch sehr vorsichtig. Interessanterweise sagen sie auch, es ist auch so natürlich, dass die antiobstruktive inhalative Therapie bei Herzinsuffizienz nicht auf Sicherheit und Wirksamkeit untersucht worden ist bisher. Man geht davon aus, sie warnen vor allem vor Cortison, allerdings vor systemischem Cortison und sagen, inhalative Cortisone werden diesbezüglich kein Problem machen. Ja. Im akuten Lungenödem bei Patienten mit Herzinsuffizienz und COPD ist es ganz klar belegt, dass die nicht-invasive Beatmung das Überleben verbessert. Das heißt, hier sollte man sicher großzügig sein, wenn jemand eine Atemnot hat, hier mit einer CPAP-Maske für diejenigen, die in diesem Setting arbeiten. Zu arbeiten. Als Lungenerkrankung gilt auch teilweise die Schlafapnoe, ob zentrale und obstruktive oder zentrale Schlafapnoe. Ein Drittel aller herzinsuffizienten Patienten leiden darunter, wobei es auch sehr unterschiedlich ist, muss man trennen, weil eine obstruktive Schlafapnoe üblicherweise zur Herzinsuffizienz führt, während die zentrale Schlafapnoe eher eine Folge der Herzinsuffizienz ist. Das heißt, das sind zwei völlig unterschiedliche Muster. Viele der Studien leiden auch ein bisschen darunter, dass beide Patientengruppen eingeschlossen worden sind. Sie zeigen zwar eindeutig eine schlechtere Prognose, allerdings umgekehrt konnte keine beatmende Therapie hinsichtlich der Schlafapnoe eine Verbesserung in der Prognose zeigen. Also das Umgekehrte gilt nicht. Teilweise gab es Studien mit einer Lebensqualitätsverbesserung. Es gibt jetzt eine Studie mit einer assistierten Servoventilation. Also man kann nur sagen, für diese spezifische Beatmungsmethode hatten wir sogar das Umgekehrte, dass es eine erhöhte Mortalität war. Deswegen ist der Hype so ein bisschen weg und sagt eher vorsichtig sein. Und man soll es genau abklären. Man soll auch genau abklären, wie ist die Einschränkung der Lebensqualität bei diesen Patienten. Tue ich ihm diese Schlafmaske an oder nicht, weil wir hier jetzt doch sehr vorsichtig geworden sind mit dieser letzten Studie. Rheumatologischer Formenkreis, nur ganz kurz, haben wir schon gesagt, NSAIR sind kontraindiziert, weil sie zu furchtbaren Nierenfunktionsverschlechterungen führen können. Bei Kolchizin ist es ähnlich. Die erektile Dysfunktion, ein Thema, das wir immer angesprochen werden, weil die Patienten ihren Beta-Blocker gerne absetzen wollen. Es ist ganz klar, die Herzinsuffizienz kann auch Ursache der erektilen Dysfunktion sein. Und dann gilt genau das Umgekehrte, dass eben die Therapie als solches die erektile Dysfunktion auch verbessern kann. Da braucht man einfach das Gespräch. Angeblich machen auch MRAs erektile Dysfunktion, das war für mich ganz ehrlich neu, habe ich in den Guidelines gelesen. Und man muss natürlich hier auch immer an andere Erkrankungen denken, die für die erektile Dysfunktion verantwortlich sind. Und wenn es wirklich Beta-Blocker assoziiert sein sollte, diese erektile Dysfunktion, ist auch wichtig zu wissen, da wirkt nicht jeder Beta-Blocker gleich. Es gibt durchaus Daten, dass Nebivolol weniger erektile Dysfunktion macht. Das heißt, wenn es auftritt, nicht den Beta-Blocker absetzen, auch wenn der Leidensdruck hoch ist bei diesen Patienten, sondern eher probieren mit einem anderen Beta-Blocker, ob es darunter besser wird. Hypertonie habe ich ganz zum Schluss gesetzt, weil sie selten in den wirklich manifesten ist, in den ausgebrannten ist. Sie sind ja eher normoton bis hyperton. Der hohe Blutdruck mit Herzinsuffizienz mit einem höheren Risiko assoziiert. Aber hier ist es auch wieder, wir haben keine verlässlichen Daten, dass die Blutdrucksenkung das Risiko wirklich senkt. Das heißt, die reine Blutdrucksenkung oder sind es spezifische therapeutische Effekte? Und weil das hier ein bisschen so, weil das sehr viel ist hier, habe ich das nicht umgeschrieben, sondern als solches stehen lassen. Ganz wichtig ist, vorne steht natürlich der ACE-Hemmer und der oder der ARB und jetzt halt noch einmal zusätzlich dazu, wenn es vertragen wird, eben ein Entresto. Das heißt, das sind die Dinge, die sind, weil sie einmal auf die Herzinsuffizienz wirken und wir auch am ehesten davon ausgehen, dass sie in der Hypertonie am ehesten pathophysiologisch arbeiten. In weiterer Folge werden Thiazid-Diuretika empfohlen. Amlodipin ist, beziehungsweise Felodipin, sind die einzigen Calcium-Antagonisten, die erlaubt sind in der Herzinsuffizienz. Ich habe vorher gesagt, bei Diltiazem wäre bei mir sind sogar kontraindiziert, weil hier zumindest vom Amlodipin gibt es eine Studie, die einen neutralen Effekt zeigt. Das heißt, wir tun hier nichts Böses. Und so geht es dann nach unten hinunter bis zu den verbotenen Medikamenten, die schwerst kontraindiziert sind mit unterschiedlichem Level. Ja. Dabei möchte ich einmal beenden. Danke für die Aufmerksamkeit.